저희 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다.
Willkommen zum Podcast Sauerkraut und Kimchi mit
Sarah
und Silke.
여러분 안녕하세요. 반갑습니다.
Hallo, willkommen zu Sauerkraut und Kimchi.
Schön, dass ihr wieder da seid, 여러분. Ich hoffe, es geht euch gut. Wie geht's dir, Silke?
Ja, voll müde ein bisschen. Obwohl, hat schon die Sonne. Wie kann es nicht besser gehen? Also, wenn man denkt, die letzten paar Wochen, das war ja nur noch grau in grau.
Ja, das stimmt.
Und heute ein bisschen Sonnenschein. Aber trotzdem, Woche war intensiv.
Ja, ja.
Aber heute, wie wir immer sagen, das gibt mir Energie. Ich freue mich heute drauf. Und ja, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder gemeinsam eine Aufnahme machen. Ja.
Heute haben wir ein urcooles Thema. Die Sarah hat letztes Mal gesagt, so, oder wir haben gesagt, na, was werden wir nächstes Mal besprechen? Und ich so, nur wie wär's? Und wenn wir über das reden, und man dachte, ja, wir reden über eigentlich, wie soll ich sagen, eines der wichtigsten Dinge für den Koreaner, oder? Mhm, für die schon. Koreaner und für Koreanerinnen. Ja. Also so ein Lebensinhalt, das Kimchi.
맞습니다. Kimchi. Das ist heute unser Thema.
Richtig. Wir haben vorher so ein bisschen drüber geredet, was hat was, wer was. Ich bin da so jetzt so ein bisschen so das Allgemeine, was es so zu Kimchi zu sagen gibt. Und die Sarah ist voll auf die Historik, da freue ich mich schon total drauf.
Nee.
Dann stelle ich dir die Frage, Sarah, was ist Kimchi?
Was ist Kimchi? Kimchi ist, es gibt unterschiedliche Arten von Kimchi, aber das ganz typische ist Chinakohl, fermentierter Chinakohl. In eine ganz bestimmte Puh-Lake eingelegt und es ist rot.
Es ist rot, ja.
Genau.
Und scharf.
Genau, und sehr, ja, es kommt drauf an, wer es macht, aber
richtig,
es ist ursprünglich
genau,
scharf.
Genau,
ja, ja. Ja. Also, ja. Isst du gern Kimchi?
Ich esse gern Kimchi, aber fast mehr Kimchi als Gericht in einem Eintopf oder diese. Ich esse es so auch, sage ich es als Banchan. Aber noch mehr, wenn es noch mehr verarbeitet ist im Samyeopsal drinnen, wenn es das nochmal gegrillst und solche Dinge. So habe ich es eigentlich fast am liebsten.
Ja, das stimmt. Wenn das Kimchi in ein Essen drinnen ist und gekocht ist, schmeckt es wieder anders.
Ja.
Hat auch eine andere Konsistenz und so. Ja, ja, das stimmt. Ja.
Sonst esse ich Kimchi sehr gerne.
Ja, ich esse es auch echt gern. Das hat sowas irgendwie, ich esse manchmal Kimchi, wenn ich vorher zu viel Süßes oder Fettiges gegessen habe, da merke ich schon, dass ich das irgendwie brauche als Ausgleich. Ja, und da merke ich aber wirklich, ich bin ja halt jemand, der früher sehr viel manchmal, also jetzt immer noch, aber jetzt kontrolliere ich mich einfach, dass ich nicht so viel esse, dass ich Bauchweh bekomme. Aber ich habe das wirklich gehabt, wenn ich zu viel so Süßigkeiten gegessen habe, ist mir ein bisschen schlecht geworden. Und ich habe dann Kimchi gegessen und mir ist wirklich besser gegangen. Ja.
Stimmt das eigentlich? Kann man jetzt diesen Klischee eigentlich verfolgen? Jetzt, du bist hier in Österreich, also in Wien aufgewachsen. Hast du wirklich jeden Tag Kimchi auf deinem Essenstisch gehabt, sagen wir mal so?
Ja.
Stimmt das?
Ja, das stimmt.
Ja?
Ja. Ich muss im Nachhinein sagen, ich bin immer noch sehr beeindruckt von meiner Mama, weil das ist ja Arbeit. Ich hatte jeden Tag zu Hause Kimchi. Meine ersten Erinnerungen, die ich habe, seit ich überhaupt denken kann, ist, dass meine Mutter Kimchi in Wasser eingetunkt hat, weil ich es als kleines Kind nicht essen konnte. Aber meine Mutter hat jeden Tag Kimchi selber serviert, zubereitet. Und jetzt musst du denken, ich bin ja 40. Damals, vor 40 Jahren, hast du keine Sachen nicht so gekriegt. Das heißt, ihre Mutter hat ihr das, glaube ich, entweder per Post geschickt oder sie hat ja sehr viel mit Koreanerinnen zu tun gehabt. Die haben sich immer so koreanische Zutaten mitgenommen, weil du das hier nicht kriegst. Also das war voll die Rarität. Ja. Heute ist das voll der Luxus, sagt die Mama, du kriegst alles.
Ja, ja. Besonders, du kannst das auch im Supermarkt jetzt schon kaufen.
Voll, das gab es halt früher nicht. Ja. Und ich bin aber auch meine Mutter hat hauptsächlich das rote Kimchi gemacht, sie hat aber auch sehr viel Mulgimchi gemacht und das ist wirklich sowas Erfrischendes, also das ist echt, ja, also Mulgimchi, wenn man es nicht scharf essen kann, dann ess Mulgimchi.
Das habe ich zum Beispiel noch nie gegessen.
Wirklich? Wow. Ich meine, du hast ja kein Problem, scharf zu essen, gell?
Ja vielleicht also, auch deswegen noch nicht, ja.
Ja. Ja. Aber das Mulgimchi schmeckt wieder anders, es schmeckt noch viel mehr erfrischender.
Mhm. Aber es gibt ja auch noch so viele verschiedene Arten von Kimchi, weil es ist ja nicht nur das normale Chinakohl-Kimchi, das ist ja das Baekju-Kimchi, stimmt das?
Genau, Baekju.
Ja, Baekju, ja. Es gibt ja auch so verschiedene Kimchi-Sachen wie
Baekju, Rettich. Baekju, Entschuldigung.
Baekju. Entschuldigung, das war ich jetzt falsch, gell?
Ja, Baekju.
Baekju. mit Rettich und Gurken und eben dieses weiße Kimchi, gell, mhm, ohne Chili gemacht. Ist eigentlich irre, was da eigentlich für eine Variation alles gibt. Ja. Gell?
Ich glaube, das könnte man gar nicht aufzählen, wenn man alle aufzählt.
Das denke ich mir.
Und je nach Region und Provinz haben sie wieder ihre eigenen.
Mhm. Ja. Da war ich auch irgendwie so immer wieder auch so in Shows sehe, dass sie dann mit ich sag's und bitte jetzt nicht negativ nehmen, irgendeinem Kraut daherkommen oder irgendeiner Wiese. Entschuldigung, manchmal schaut das aus, als hätten sie Wiese in der Hand und aus dem machen sie Kimchi.
Ja, ja, das stimmt eh. Also meine Mutter ist immer wieder bei mir am Land. Sie pflückt Pflanzen, die wir als Unkraut auf den Komposthaufen tun und sie tut das dann so mit fermentierte Sojapaste und schmeckt so arg gut. Also meine Nachbarn sind verblüfft, wenn sie sehen, was wir essen. Die sagen so, ihr esst genau das, was meine Hasen essen.
Ja, aber es hat schon was Gutes.
Ja, verstehe.
Magst du uns jetzt da mal so ein bisschen was Historisches davon erzählen?
Ja. Also ich bin da ziemlich weit nach hinten gegangen. Das heißt, wir werden dazwischen, also ich werde jetzt nicht durchreden, weil sonst ist das zu lang. Das ist dann wie eine Geschichtsstunde.
Das ist okay, ich mag das.
Ja, okay. Aber wenn du dazwischen Fragen hast, dann stell sie mir, sonst kommt das zu weit, ja. Also, das Ganze ist, hast du die Netflix-Serie The Kingdom gesehen?
Ah, ich glaube nicht.
Hast du nicht gesehen?
Nein.
Okay, das musst du schauen.
Ja,
Ich glaube, Kingdom war richtig cool. Ich habe hab das so spannend gefunden. Das ist nämlich eine Serie, wo sie von der Annahme ausgehen, was wäre, wenn sich in der Joseon-Dynastie eine Zombie-Seuche ausbreiten würde. Ja, das ist eine Zombie-Serie. Und der Autor von dieser Geschichte hat eigentlich eine Hungersnot, das nennt man Kyongshin-Hungersnot, von 1670 als Grundlage dafür hergenommen. Und man sagt sogar, ich kann es zwar nicht beweisen, dass 1670 gab es in der Joseon-Dynastie so eine schlimme Hungersnot, dass es teilweise zu Kannibalismus gekommen ist. Und da hat er sozusagen seine Inspiration für The Kingdom gefunden. Und man kann sagen, grob heruntergebrochen, dass diese Kyongshin-Hungersnot von 1670 eigentlich der ganze Start war, dass Kimchi überhaupt entstanden ist. Natürlich, ich habe das jetzt auch so in einer Serie gesehen, das Kimchi hat ja früher ganz anders ausgeschaut. Ja. Also ist klar, alles entwickelt sich. Also die Menschen in Korea haben ja früher ursprünglich überhaupt kein Chili-Pulver genommen. Ja. Das ist ja auch nichts typisch Koreanisches. Ja. Das heißt, das Kimchi war einfach nur weiß früher und das war einfach so Gemüse in Salzlake.
Das habe ich auch gefunden.
Ja? Ja. Was hast du dazu noch gefunden von dem her?
Auch das Gleiche, dass es eben durch Hungersnöte entstanden ist, weil die Menschen sich ihr Essen, wie sagen, lagern wollten und dass sie dann für die kalten Winter etwas zu essen haben. Und diese Geschichten haben sie dann eben Kimchi unter Anführungszeichen erfunden.
Ja.
Und es war definitiv nicht zu scharf, sondern eher säuerlich, teilweise sogar süß und sowas früher, das Kimchi.
Ja, genau. Es hat sich dann halt so entwickelt, so wie es heute ist, genau. Und das hat halt auch so eine Entwicklung durchgemacht, ist eh klar. Essen schmeckt natürlich am besten, wenn es frisch ist, ja. Aber klar, man kann das nicht ewig lagern. Und so viel habe ich in der Schule auch aufgepasst, dass es früher keine Kühlschränke gab. Und sie haben dann gemerkt, okay, man kann das nicht immer frisch essen. Und dann haben sie aber versucht, das Essen haltbar zu machen, aber dann ist es eben trocken. Und das hat dann eben auch Nachteile, weil wenn es trocken ist, dann hat es keine Feuchtigkeit mehr. Und okay, es hat dann auch keine Bakterien, aber schmeckt dann nicht mehr so. Die Textur ist dann nicht so, wie man es gerne haben möchte. Und dann hat man angefangen, Gemüse in Salzlake einzulegen. Angeblich ist es so, dass es diese Gewohnheit, dass man Gemüse in Salzlake einlegt, schon vor 4000 Jahren in Indien oder Mesopotamien Usus war.
Okay.
Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Und man sagt, wir sagen eingelegte Gurkal, oder? Salzgurkal. Mhm. Und die Koreaner verwenden ja sehr viele englische Lehnwörter. Die Koreaner sagen auch Pickel zu eingelegte Gurkal. Und man sagt, dass das eben von dem mittelniederländischen Wort Pekel kommt und das heißt Salzlake. Okay, gut. Und dann haben sie den Fermentierungsprozess entwickelt oder kennengelernt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, jetzt stelle ich die Frage an dich, liebe Silke. Eigentlich ist das Wichtigste zum Thema Kimchi-Fermentation. Ich bin ein absoluter Fan, dass man alles einfach erklärt, ja? Und ich mag nichts Hochgestochenes. Wie würdest du einem Kind erklären, was Fermentieren ist?
was ist Fermentieren? ja, da habe ich mich auch damit beschäftigt und genau diese Frage habe ich mir auch gestellt, wie würde ich es einem Kind erklären, was Fermentation ist? Ja, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, was passiert denn da überhaupt?
Ja, voll. Ja?
Ich meine, was macht es, dass man sagt, eben Fermentation ist auch so gut für den Körper und so weiter?
Ja,
so. Aber
richtig.
Was passiert hier?
Okay. Ja, ey, voll.
Was habe ich rausgefunden? Wie würde ich es erklären?
Ich bin gespannt.
Passt auf. Fermentation ist ein unsichtbarer kleiner Helfer. Ja, also auf dem Gemüse leben ganz kleine, winzige Lebewesen. Die können wir aber nicht sehen, aber sie sind da. Und das sind diese guten Bakterien. Also auf diesem Gemüse gibt es gute Bakterien. Und die mögen gerne Zucker und sie mögen aber wenig Luft und sie arbeiten ganz fleißig. Also die vermehren sich ganz viel. Und wenn wir jetzt dann eben dieses Gemüse, wo diese guten Bakterien oben sind, salzen, beginnen diese guten Bakterien das zu essen. Also sie wollen da jetzt das essen. Sie haben Hunger und ich möchte mich bewegen, deswegen brauche ich was zu essen. Und dann wird dieses Salz gegessen und das verwandelt den Zucker, der in ihnen drinnen ist, in diesem Gemüse, zu einer Milchsäure. Und diese Milchsäure macht das Gemüse dann haltbar. Und man kann sagen, Kimchi ist Gemüse, das von guten Bakterien verwandelt wird. Also es wird in etwas Haltbaren verwandelt. Und eben das Salz ist dazu da, dass das Gemüse eben weich wird, das Wasser herauszieht eben. Es schützt aber vor den schlechten Keimen, also eben, dass nichts Schlechtes dazukommt und hilft eben, gute Bakterien zu, also hilft unseren guten Bakterien, damit das gut fermentiert wird. Und man sagt eben, ohne Salz kann auch keine Fermentation stattfinden. Und deswegen wird jedes Gemüse, das eben fermentiert wird, immer in Salz vorher eingelegt, damit eben die Feuchtigkeit entzogen wird und damit diese Milchsäurebakterien entstehen. Und woran erkennt man in dem Sinne, dass Fermentation besteht? Dass wenn eben jetzt alles in diesem Glas zum Beispiel drinnen ist, dass so kleine Bläschen aufsteigen, dass es leicht säuerlich riecht, dass das Gemüse dann wieder etwas weicher wird und wenn man dieses Glas öffnet, dass es, es kurz zischt.
Ja? Okay.
Und das bedeutet Fermentation.
Ah, das hast du urgut erklärt, bist du wahnsinnig. Ich habe nämlich, okay, jetzt habe ich es wirklich verstanden, weil ich habe eben gelesen, ich glaube, das, was du, das Phänomen, das du beschrieben hast, nennt man die Fachjargon Osmose. Und ich habe das gelesen, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Jetzt habe ich es aber verstanden.
Ja.
Weil das ist auch, wo ich mir immer gedacht habe, weil die Mama hat ja immer Kimchi gemacht und es war ja einfach so wichtig, dass sie diese dicken Salz, wie sagt man?
Dieses grobe Meersalz.
Ja, Kulgonsalz. Ja, genau. Das war ja halt eben sehr wichtig. Ich glaube, damit die Flüssigkeit auch besser rauskommt vom Gemüse. Ja.
Ich habe auch schon so viele unterschiedliche Variationen gesehen. Manche streuen dieses Salz einfach nur auf das Gemüse drauf. Manche machen aber auch eine Salzlake, wo dieses Salz schon drin ist, also dass das Gemüse in diese Lake nochmal einweichen. Mhm. Also es ist auch so ganz unterschiedlich, wie auch jede Familie oder wie jeder Mensch Kimchi macht.
Ja, da gibt es sicher regionale Unterschiede. Ich glaube, das Wichtigste ist nur, dass die Hauptinhaltsstoffe dann drinnen sind, ja, oder die Zutaten, ja, und man dem Ganzen Zeit lässt.
Und ich habe so was Nettes gelesen, wo gestanden ist, wenn man einen Koreaner fragt, was das beste Kimchi-Rezept ist, sagt er, das Kimchi-Rezept meiner Mutter.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, das Mulkimchi von meiner Mama. Es gibt nichts Besseres.
Und ich finde das irgendwie so schön, diesen Gedanken zu haben, na, was ist denn das beste Kimchi? Natürlich das von meiner Mama.
Ja.
Und das von meiner Familie, was traditionsmäßig immer wieder weitergegeben wird. Und wie du schon gesagt hast, in jeder Region gibt es anders schmeckendes Kimchi, weil immer so andere kleine, andere Zutaten noch zusätzlich dazu oder weggegeben werden. Ja,
ja, also das stimmt, ja. Ja. Nein, ich habe mir das auch gedacht, aber um auch fair zu bleiben, meine Mutter hat zum Beispiel, glaube ich, kein Obst in ihr Kimchi gegeben, ja. Aber ich habe ein paar Mal Kimchi gegessen, wo ich mir dachte, warum schmeckt das so gut? Ja, so anders wie der frisch. Und da habe ich gefragt, natürlich, viele Koreaner sagen ja auch nicht das Rezept, weil ich mir denke, bitte. Ich weiß nicht, habe ich da irgendwas verpasst, aber ich habe sowas nicht. Wenn ich ein Rezept habe, dann erzähle ich es. Aber sehr viele Menschen sagen, das ist ein ganz eigenes Rezept. Wo ich mir denke, bitte.
Ja, ich denke mal, das ist so dieses Gefühl von Alleinstellungsmerkmal
deswegen,
haben.
Ich verstehe nicht, woher das kommt.
Ich weiß es auch nicht.
Ich meine, wenn du damit ein Business hast, verstehe ich es.
Ja, klar.
Aber das sind Privatpersonen, die dann ihr Rezept nicht weitergeben wollen. Aber ist ja wurscht. Aber ich habe sie dann gefragt, okay, kannst du mir irgendwelche Tipps geben, warum deins so frisch schmeckt? Und dann sagen sie dann aber schon, dass sie ein Obst reingegeben haben. Mhm. Und das kenne ich von meiner Mama nicht.
Also ich habe in meinem Kimchi, was ich reingemacht habe, eine Naschi-Birne drinnen und so ein bisschen Pflaumensirup. ist ein bisschen drinnen.
Okay, ja. Ich glaube nämlich auch, dass sie diese koreanische Birne reintun oder sogar einen Apfel,
Das habe ich auch schon gesehen, mit Apfel.
Ja.
Und das ich habe es aber sogar schon gesehen in einer Dokumentation, da geben sie diese Persimonen hinein, diese süßen Früchte da.
Ja. Das essen die Koreaner so gerne. Ja.
So. Und statt eben dieser Birne oder dem haben sie eben diese Persimonen hineingegeben.
Ja, ich glaube, das ist das, was dann halt noch einmal so das Ganze frischer macht.
Ja.
Cool.
Gut. Okay. Jetzt ist es fermentiert. Ja. Was passiert jetzt?
Genau. Wenn es fermentiert ist, okay, warte, was passiert jetzt? Ich habe jetzt eigentlich nur ein bisschen was zur Etymologie und wie Chili nach Korea kommt.
Okay, dann hack ich jetzt nochmal so kurz
gerne.
Ein. Sie haben ja, ich meine, da ist wieder dieser Unterschied von früher. Früher haben sie es in diese wunderschönen, tollen Töpfe gegeben. Und das waren die Ongi-Töpfe. Mhm. Ja. Mhm. Und diese Töpfe sind dann nachher in den Boden vergraben worden, weil dort eine gute Temperatur herrscht. Mhm. Und ich war ja in Korean Folks Village und habe dort eben, bin eben dort rumgegangen. Und da habe ich dann auch die Möglichkeit gesehen, sie hatten Kimchi-Töpfe eingegraben in den Boden und haben darüber sogar noch so ein kleines Zelt gebaut mit so Schilf oder mit Stroh, um dort so ein bisschen Wärme zu halten, damit das Kimchi dann auch gut fermentieren kann im Boden.
Spannend.
Und ich finde das so toll, so spannend, dass sie sagen, sie graben diese Töpfe ein, um da eigentlich eine Art Kühlschrank zu haben.
Das stimmt, ja. So in dem Boden, gell?
Ja.
Ich frage mich gerade, ob das anders geschmeckt hat als im Kühlschrank. Naja.
Es ist nämlich so, dass der Boden für eine konstante Temperatur sorgt, ein langsames und stabiles Fermentieren und natürlich der Schutz vom Frost, das ist klar.
Ja.
Also,
voll. Glaubst du, kann man das heute auch noch machen?
Ich glaube sogar,
wenn man sich die Arbeit macht.
Ich glaube schon,
dass es sogar. Ich glaube, es gibt noch so traditionell Menschen, die Töpfe gibt es ja immer noch. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es das gibt, dass es manche noch machen.
Und da hat man eben gesagt, es ist eine natürliche Kühltechnik gewesen, das eben einzu graben, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt.
Und natürlich, wenn ich mal jetzt so denke, wann haben Sie das Kimchi gemacht? Ich habe nämlich gelesen, dass Sie eher so im Spätherbst angefangen haben, das Kimchi zu machen, damit es eben durch die kalten Wintertage einfach immer etwas zu essen gegeben hat.
Ja.
Und das ist natürlich auch, was sich so ein bisschen geändert haben. Früher haben Sie eher so Zeitpunkte abgewartet, wo Sie Kimchi machen und jetzt machen Sie es immer.
Ja, das
also
stimmt.
Also können Sie es theoretisch immer, richtig, weil ja immer alles auch gut zur Verfügung steht.
Genau. Jetzt sind sie unabhängig von Jahreszeiten.
Genau, und jetzt springen wir so kurz in die jetzige Zeit. Ich meine, wir vergraben sie jetzt nicht mehr in den Boden.
Ja.
Aber was hat denn der Koreaner Cooles?
Ein Kimchi-Kühlschrank. Genauso wie ein Kosmetik-Kühlschrank.
Richtig. Also Koreaner haben einen richtigen extra Kimchi-Kühlschrank.
Ja, total. Ja. Das gibt es aber gefühlt schon immer.
Und ich habe gelesen, warum der so toll ist, weil auch der nicht so kalt ist wie unsere Kühlschränke, die normalen, sondern weil der richtig darauf eingestellt ist, dass dieses Kimchi dort gut halten kann und gut fermentieren kann.
Ja.
Irre.
Ist schon arg, gell?
Ja.
Ich kann mich auch erinnern, ich habe als Kind einmal gefragt, warum es sowas gibt. Ja, wir haben sowas zu Hause auch immer gehabt. Und da hat mir eine Frau auch gesagt, das ist genau von der Temperatur her so eingestellt, dass das Kimchi einfach gut hält und ordentlich fermentieren kann.
Und damit der andere Kühlschrank nicht so stinkt.
Ja, das außerdem. Ja. Das darf man auch nicht unterschätzen.
Ja, definitiv.
Ja. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe Schimmelkäse, ich liebe Kimchi, ich liebe alles, was stinkert ist. Aber was ich dann schon merke, ist, wenn ich meinen Käse aus dem Kühlschrank rausnehme und der riecht nach Kimchi und ich habe den Käse im Mund, bin ich schon leicht verwirrt, was das jetzt ist.
Ich finde es nämlich so arg, wie ja immer diese Lebensmittel den Geruch von anderen Lebensmitteln annehmen.
Ja, total.
Und ich hatte eine Zeit lang Knoblauch schon fertig gepresst, eingefroren in mein Gefrierfach drinnen, weil ich gesagt habe, ich will nicht jedes Mal das neu machen. Und dann habe ich einmal ein Eis rausgenommen und dieses Eis hat nach Knoblauch gerochen und geschmeckt.
Nein, wirklich?
Ja.
Es hat sogar nach Knoblauch geschmeckt, obwohl das Eis eigentlich verpackt ist?
Ja.
Das ist ja arg. Das ist schon arg.
Weil man denkt, okay, gut.
Das esse ich jetzt nicht mehr.
War jetzt nicht so der Burner, sage ich jetzt nochmal so.
Nein, das schmeckt dann überhaupt nicht, das stelle ich mir jetzt noch ein bisschen ärger vor als meinen Kimchi-Käse. Ja,
aber nein, ich glaube, Kimchi-Käse würde ich auch nicht brauchen.
Nein, es ist urkomisch. Ja. Ich war ein bisschen verwirrt. Ja. Meine Geschmacksrezepte auch mal kurz
das
verwirrt.
Das denke ich mir. Ja. Das denke ich mir definitiv.
Ja, total. Also deshalb macht den Kimchi auch Sinn. Ja. Mhm. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen aushole, was mir halt urweh tut, ist meine ganzen Meine Mutter sagt mir jedes Mal dasselbe. Ja? Sie ist halt immerhin fast 80. Ja? Und sie sagt mir jedes Mal, sie ist total beeindruckt, wie die koreanische Kultur und das Essen in Österreich und Europa Fuß gefasst hat. Und dann erzählt sie mir halt so von den nicht so schönen Geschichten von ihren koreanischen Freundinnen, die österreichische Männer haben. Ja? Und das ist jetzt nichts gegen österreichische Männer. Hallo, also mein Freund ist selber aus Niederösterreich. Sie hat mir gesagt, früher haben sich ihre Freundinnen bei ihr ausgeheult, weil ihre österreichischen Männer gesagt haben, Kimchi ist ein No-Go, weil das stinkt grauslich und es ist verboten zu Hause. Ja. Und jetzt sagt sie, meine Mutter ist einfach urgeflasht, ja, und sie hat gesagt, sie hat wirklich Freundinnen gehabt, die haben sich ausgeheult bei ihr, dass sie nichts Koreanisches mehr kochen dürfen, weil das so stinkert ist. Und jetzt meine Mutter so, oh mein Gott, geh mal zum Spar, die verkaufen Kimchi. Ich hätte mir das nie im Leben gedacht. Ja, und dann erzählt sie ihre ganze Geschichte. Meine Mutter musste mir alles aus Korea schicken vor 40 Jahren, weil das nicht gab bei uns. Ja.
Und jetzt sage ich dir aber was, wenn dein Vater seinen Quagel im Kühlschrank drinnen hat.
Oh mein ja? Gott.
Das ist schlimmer als Kimchi.
Ja? Das stimmt, Quagel ist auch arg.
Quagel ist ein Wahnsinn.
Ja, ja? Das stimmt, ich kenne das.
Also bitte.
Ja? Da hast du recht.
Ja.
Ja,
voll.
Okay.
Was hast du noch Cooles zu erzählen?
Also, man kann sagen, dass man weiß, dass es seit der Goguryeo-Zeit Kimchi gab. Wie weit es vorher gab, ist sehr, sehr schwer belegt. Also, wann gab es Goguryeo? 27 vor Christus bis 668 nach Christus. Goguryeo ist eines drei mächtigen antiken Königreiche Koreas gewesen. Das war so im Norden. Und das hört ihr, glaube ich, öfter, weil das ist historisch einfach urwichtig. Es gab Goguryeo, Silla und Baekje. Und Baekje ist zum Beispiel das Reich, das dann im 7. Jahrhundert alle drei Reiche vereint hat. Das wurde dann sozusagen ein Reich. Und man weiß, dass das erste Mal in der Silla-Zeit ein Wort aufgetaucht ist, das nannte man Jinche. Und man glaubt oder man weiß, dass Jinche damals das damals koreanische Wort war für eingelegtes Gemüse. In Wasser eingelegtes Gemüse. Und die koreanischen Sprachwissenschaftler vermuten, dass über Jinche zu Kimchi Kimchi geworden ist. Also das Kimchi hat sich dann so entwickelt. Das bedeutet, der Name Kimchi bedeutet ursprünglich eingelegtes Gemüse. Das ist das, was man einfach weiß, was es noch schriftlich gibt.
Spannend.
Gell? Ja. Und ich glaube, wenn du einen Koreaner fragst, was Kimchi heißt, die wissen alle nicht, was das ist. Ja. Weil das ist so ein, es gab schon seit immer, das ist einfach nur der Name des Wortes.
Ja, besonders, weil man mit Kimchi eigentlich eben das rote, scharfe Kohl.
Gell?
Gemüse im Kopf hat.
Gell?
Aber nicht, dass es noch so viel mehr an Gemüse gibt, das man ja einlegen kann.
Richtig,
ne?
Das ist das allgemeine Wort angeblich für eingelegtes Gemüse. Ja.
Wieder was gelernt.
Ja, voll. Ich wusste es auch
sehr
nicht.
Cool.
Ja, wusste auch nicht, was Kimchi heißt. So, und jetzt ist halt die Frage, Kimchi war ja weiß. Was würdest du sagen, wenn du ein Kind dich fragt und sagt, Silke möchte unbedingt, dass du mir sagst, warum ist denn Kimchi rot geworden? Weil Chili ist ja angeblich nicht was Koreanisches. Was würdest du da sagen? Warum fangen die an, so ein scharfes Gemüse reinzutun, das man in Korea eigentlich gar nicht kannte? Was ist da passiert?
Ich könnte es jetzt nicht sagen, weil ich weiß es nicht, aber ich sage jetzt einfach einmal, Schärfe wärmt so ein bisschen von innen, vielleicht dahingehend was, ich weiß es nicht.
Ja, ja, aber das hätte ich auch gesagt.
Okay, okay.
Das hätte ich auch gesagt, wenn ich das nicht gelesen hätte, weil ich hätte gesagt, die Koreaner haben so einen Stress im Leben, dass sie sowas brauchen.
Ja.
Weil für mich ist zum Beispiel scharfes Essen etwas, ich weiß nicht, ob das eine Einbildung ist, ich habe echt das Gefühl, dass das stressabbauend ist.
Ich bin da so bei dir. Weißt du, was jetzt gerade so arg ist, weil du jetzt gerade sagst, ich will seit 3 Wochen mir Budichige machen. Seit 3 Wochen. Und ich komme nicht dazu, zum Asiaten zu gehen und mir gutes Kimchi zu kaufen. Und ich giere schon so danach, weil ich so das Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich Budichige esse oder einen Kimchi-Chige esse, es bringt mich so runter, es bringt mich ein bisschen zum Schwitzen. Ich muss mich auf mich selber konzentrieren, weil mein Körper jetzt gerade so ein bisschen, es ist gerade ein bisschen scharf. Also ich bin da ganz bei dir.
Ich habe das voll, ja. Also ich merke das wirklich, weil ich weiß jetzt nicht, es ist so ich weiß, das ist jetzt gerade keine schöne Geschichte, aber angeblich, ich weiß es nicht, ja. Angeblich, also dass viele Menschen Krebs haben, ist jetzt nichts Neues, das ist eine Volkskrankheit, aber angeblich ist Darm- oder Magenkrebs bei Koreanerinnen sehr stark vertreten, ja. Ich weiß wirklich nicht, ob es stimmt. Ja, da muss ich natürlich auch aufpassen, aber so reden die Koreaner oft miteinander, ja. Und die sagen, naja, kein Wunder, schau mal, was wir eigentlich an scharfem Essen essen. Ja, es gibt andere Nationen, die essen gar nicht scharf. Und auf Dauer kannst du dir vorstellen, dass es was mit dem Magen und mit dem Darm macht. Aber sie brauchen es, und das sagen die Koreaner selber, weil wir so ein stressiges Leben haben. Und dieses Chili, dieses Gochujang hilft uns einfach zu schwitzen, und das ist für uns unsere Art von Stressabbau, aber eigentlich schon ungesund, wie viel scharf sie konsumieren. Okay. Ja. Aber ich spüre das auch, wenn ich scharf esse, habe ich echt das Gefühl so, es baut Stress ab. Ich komme dann runter, genauso wie beim Puderzige. Oh mein Gott, jetzt hast du mir schon wieder Lust auf Puderzige.
Ich habe schon fast alles zu Hause, mir fehlt nur noch das Kimchi.
Okay, ja, das ist das Wichtigste eigentlich. Ja, voll. Ja.
Also, aber wie kommt jetzt Gochujang zu uns?
Genau. Also Chili ist ja ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. Wie ist das nach Korea gekommen? Also die ganze Geschichte ist, ja, Kolumbus hat eben Amerika entdeckt, dort lernt er Chili kennen, und dann gab es einen, der hieß angeblich Vasco da Gama, keine Ahnung, ob ich ihn richtig, richtig ausspreche.
Ja.
Ah, okay, danke schön. Der nach Indien kam, und diese Entdeckung ermöglichte, dass Chili auch nach Ostasien gelangte. Okay. Dann ist es nach Korea gekommen, aber ihr braucht nicht glauben, dass die Koreaner das so schön gefunden haben. Sie haben geglaubt, das ist giftig. Ja, haben gesagt, was ist das für ein komisches, giftiges Zeug, das rot ist? War total uninteressant, aber das Orge war, dass das Salz, es gab zwei Sachen, was da passiert ist. Salz ist astronomisch teuer geworden, weil sie haben dann sozusagen diese Salzfermentierung kennengelernt. Das heißt, gefühlt hat sich jeder Salz gekauft, damit er sozusagen sein Gemüse haltbar macht. Und irgendwann gab es eine Zeit, wo sie sich Salz nicht mehr leisten konnten, weil es so teuer war. Das zweite war, es gab im 17. Jahrhundert so etwas wie eine kleine Eiszeit. Und da gab es so, genau, die Hungersnot, die ich angesprochen habe, 1670. Und dann haben sie angefangen, durch eine neue Transplantationsmethode Reis anzubauen, auf eine andere Art und Weise. Sie haben Reissätzlinge separat gezogen, angeblich macht man das heute auch noch, aber ich weiß es nicht, in einer Baumschule. Und die Situation war dann so, sie haben dann so viel Reis gehabt, sie haben irgendetwas zu dem Reis gebraucht, das ein Begleiter ist, es sollte stark gewürzt sein und haltbar sein, so wie Makrele oder getrocknete Fische oder gesalzene Garnelen. Und da haben sie dann angefangen, das Chili herzunehmen, weil sie gesagt haben, dass Chili auch was mit dem Geschmack macht. Das macht den ganzen Geschmack stärker wie Salz, und es hemmt genauso wie Salz den Wachstum von Mikroorganismen. Und da haben sie weniger Salz verwenden können, und das ist die Geschichte vom roten Kimchi.
Okay.
Ja. Und sie haben am Anfang geglaubt, das ist giftig.
Mhm.
Ja.
Und waren so mutig und haben es dann doch gegessen.
Ja, das macht was mit einem, wenn man in Geldnot ist.
Ja, und deswegen auch dieser Spruch, weil der passt jetzt gerade so gut dazu, weil du gesagt hast, wenig, aber wenig Kimchi. Es gibt so einen kleinen Spruch, solange es Kimchi gibt, gibt es etwas zu essen. Hast du kein Reis, hast du Kimchi. Hast du kein Geld, hast du Kimchi. Hast du keinen Plan, hast du Kimchi.
War das letzte Mal so, hast du keinen Plan im Leben, dann hast du Kimchi.
Ja, aber ja, also sie sehen es jetzt wirklich so als sowas ganz Spezielles für ihr eigenes Leben. Ja?
Ist es aber irgendwie auch. Es stimmt, was du gerade gesagt hast, auch wenn es irgendwie witzig klingt.
Ich habe was gelesen, dass so in manchen Colleges, wo Koreaner, so vor allem in Amerika, Koreaner waren, sie hatten dann auch eine Zeit lang ein Verbot, Kimchi bei sich aufzumachen im Studentenheim, weil du natürlich dann im ganzen Studentenheim das Kimchi gerochen hast.
Okay, das stinkt also, aber dann richtig arg. Kann ich verstehen, dass das dann fast als Geruchsbelästigung wahrgenommen wird.
Ja.
Oh mein Gott, aber urspannend, ich kann mir das so vorstellen, weil die Koreaner können nicht ohne Kimchi.
Ja, eben, das ist ja das.
Das ist wirklich so.
Na, besonders, weil sie ja doch eine Zeit lang war, dass sie gesagt haben, sie nehmen es ja überall mit.
Ja.
Und dass halt die Leute dann gesagt haben, bitte gibt es nicht in euren Koffer, gibt es ins Handgepäck, weil wenn das explodiert, riecht das ganze Ding da drinnen. Und es gärt ja weiter. Es gärt ja weiter.
Ja.
Ich habe einmal ein Kimchi gekauft, und das war in dieser normalen Verpackung drin, und ich habe es im Kühlschrank gehabt und habe dann drauf vergessen. Und ich nehme dann diese Verpackung raus, und die war aufgebläht.
Ja.
Und man dachte, ich habe jetzt richtig Angst, diese Verpackung aufzumachen. Ich habe es ganz vorsichtig so kurz aufgeschnitten, damit es mal geht, psst.
Oh, irre. Ja, musst du aber sonst wäre es wirklich explodiert.
Na, absolut.
Ja. Na, das ist echt so. Es gibt drei Sachen, die Koreaner überall mitnehmen: das Kimchi, Soju und Kopramyeon. Die können ohne dem nicht leben. Also wenn du die koreanische Reiseführerin einen anschaust, die werden, die kriegen das, was dann halt übrig geblieben ist. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber das ist immer Soju und Kopramyon und manchmal Kimchi. Und Gochujang.
Und Gochujang, ja.
Ja, das haben sie auch immer mit, weil sie sich das überall ins Essen reintun.
Schon zuerst Gift und jetzt überall mitnehmen. Gell?
Genau, und jetzt ist es eine Sucht.
Ja.
Total.
Was hast du noch für uns für Kimchi?
Was einfach das koreanische Kimchi so einzigartig macht, aber ich glaube, das weißt du auch, oder?
Ja, erzähl's mir trotzdem.
Okay. Wie gesagt, wir haben jetzt gehört, dass Chili kommt aus Mittelamerika und man sagt zum Beispiel auch das typische Pechu-Kimchi, also Chinakohl. Dieses Chinakohl kommt angeblich auch aus China, weil da haben sie gesehen, dass die Blätter viel größer sind und so weiter. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, was die Einzigartigkeit von dem koreanischen Kimchi ausmacht. Und auch das Grundprinzip ist weltweit bekannt. Aber durch die Zugabe oder Kombination von Gochugaru, Chili-Pulver, tierischen Zutaten wie gesalzene Garnelen, Austern, Oktopus, Abalone und Meeresschnecken und jetzt auch Obst, ist dieser tiefe Geschmack oder Fischsoße einfach angeblich wirklich dieses einzigartige koreanische Kimchi geworden. Mhm. Ja, das gibt es dann so nirgendwo.
Es macht ja auch so viel mit dem Körper. Es ist ja auch so ein gesundes Essen. Es ist ja auch fermentiertes Essen, ist ja auch so was Gesundes. Da habe ich mir dann eben auch rausgesucht, eben weil eben diese lebenden Milchsäurebakterien, die in diesem Kimchi enthalten sind, ist das irrsinnig gut für unsere Darmflora. Das Mikrobiom wird gestärkt, frag mich nicht, was es ist. Es klingt sehr interessant. Und es fördert natürlich die Verdauung. Und das wissen wir alle, dass es die Verdauung fördert.
Ja, das tut es.
Und es ist ja, hast du einen gesunden Darm? Ist dein Immunsystem besser? Ist deine Stimmung besser? Weil ja, ich meine, habe ich keine Blähungen, geht es auf jeden Fall besser. Und so wie scheint, ist es hebt dein Energielevel. Du sagst schon Stressreduzierung und es hebt dann wirklich die Energie von dem Menschen.
Ja.
Und Kimchi enthält zusätzlich auch noch Vitamin C. Es enthält Beta-Carotin, sekundäre Pflanzenstoffe. Durch den Knoblauch, der auch zwischendurch drin ist, ist es antimikrobiell, frag mich nicht, es ist jetzt sehr klug, was ich da vorgelesen. Und der Ingwer, der auch noch drinnen ist, ist entzündungshemmend. Ich meine, das ist ja ein Superfood in dem Sinne. Ne?
Ist es auch wirklich, ja. Also wenn du regelmäßig dein Kimchi isst, ich glaube, das reicht. Wirklich.
Ich habe aber noch was. Es ist für den Stoffwechsel gut und fürs Herz gut. Der Cholesterinspiegel wird positiv beeinflusst. Es ist entzündungshemmend, was ich vorher schon gesagt habe. Durch das Chili wird der Stoffwechsel angeregt. Es wirkt wärmend, es ist kalorienarm, es ist ballaststoffreich, es ist sättigend. Also perfekt eigentlich.
Ja. Ja. Du, ist es absolut, ja. Ich meine, schau dir mal an, was da drinnen ist, wie du gesagt hast. Das ist Zwiebel, Knoblauch. Meine Mutter gibt auch immer Urfel von diesem Puchu, von diesem Knoblauchgras rein, Ingwer. Und das ganze Gemüse, sie tut ja nicht nur, also meine Mutter gibt nicht nur Pechu hinein, Chinakohl, sondern auch Schnittlauch und so Rettich und so weiter. Also wirklich, wenn du regelmäßig Kimchi isst, glaube ich schon, dass das was mit dir macht.
Ja. Ja. Und was ich eben auch noch gelesen habe, natürlich machst du Kimchi selber, ist es natürlich noch besser für deinen Körper, weil industrielles, hergestelltes Kimchi wird ja doch eine Zeit lang doch ein bisschen pasteurisiert und dann gehen diese Milchsäurebakterien wieder verloren.
Es schmeckt aber auch voll anders. Ja. Ich habe letztens auch so Lust auf Kimchi gehabt und ich bin einfach nur faul. Ja. Ich mache kein eigenes Kimchi, obwohl ich jeden Tag Kimchi essen könnte und ich habe mir letztens beim Supermarkt was gekauft. Es schmeckt anders, ja. Das ist klar. Aber trotzdem ist das ein Ersatz. Mhm. Und zu dem Thema, dass es so gesund ist, mein Vater ist ja 76 und natürlich hat er auch seine kleinen Wehwehchen, ja. Aber ich habe mir manchmal, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir vor ein paar Wochen die Frage gestellt, warum ist er eigentlich für 76 so fit? Er hat nämlich nichts, außer dass er untergewichtig ist. Ja? Und mein Vater war jetzt auch nicht so, dass er sein ganzes Leben lang verzichtet hat. Er hat in Österreich Schweinsbraten lieben gelernt. Ja? Er hat immer sein Schweinsbraten gegessen und sein Apfelstrudel und Sachertorte. Aber jetzt rückblickend, ich weiß nicht, ob ich zu viel hineininterpretiere. Meine Mutter hat uns jeden Tag selbstgemachtes Kimchi serviert. Wir haben einmal die Woche Doenjang-jjigae gegessen. Das ist das koreanische Pendant für Natto-Kinase von Japan. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das ihn einfach so fit gehalten hat. Ich meine, der Typ ist fast 80, ja? Und er hat nichts. Also das ist echt, ist echt gesund, das koreanische Essen, ja. Mhm. Mein österreichisches Essen ist auch gesund, ja, gibt es auch genug, ja. Aber das ist halt echt so ein Superfood, wo ich mir denke, ja, Leute, bevor ihr Tabletten schluckt, ja, esst einfach ein, zwei Monate Kimchi und ihr werdet wirklich merken, dass es hilft.
Und es muss ja nicht das scharfe Kimchi sein.
Richtig, ja. Ja, es ist echt
mein
so.
Mein Magen knurrt gerade.
Ich merke das auch schon so, okay, seit deinem Pudding-Jjigae so.
Ja. Und es gibt ja, man sagt ja, irgendwann ist es mal durch die Welt gegangen, dass Kimchi ja Weltkulturerbe ist.
Ja.
Und das ist falsch.
Echt?
Kimchi ist nicht Weltkulturerbe, sondern das Machen von Kimchi ist Weltkulturerbe.
Das Machen von Kimchi?
Das Kimchi-Machen ist nämlich das Weltkulturerbe.
Okay, nicht das Kimchi selber.
Nicht das Kimchi selber. Es heißt, das Kimjang, habe ich das richtig ausgesprochen, eben die gemeinsame Herstellung vom Kimchi, das ist wirklich das Weltkulturerbe.
Oh, wirklich? Mhm. Also, oh, okay, wow, das ist interessant.
Weil sie sagen, das Kimjang ist mehr als Kochen, es ist ein Gemeinsamsein und ein Teilen, weil du machst gemeinsam dieses Kimchi und dann teilst du es ja in der Familie auf. Mm. Oder manche geben es dann auch den Nachbarn oder was weiß ich nicht alles. Mm. Früher natürlich, dann hat sich wahrscheinlich ein Dorf getroffen, Kimchi zu machen, ja, und dann verteilt.
Ja, das stimmt.
Dann ist es Identität und Weitergabe. Also das Wissen mit Rezepten, das richtige Technik, das richtige Timing wird über Generationen weitergegeben.
Mm.
Und es ist natur- und saisonbezogen. Also es kommt eben darauf an, auch was dann im Kimchi drin ist.
Mm.
Wird von der Natur und von der, gibt es das im Winter, gibt es das im Frühling, wird das nämlich da dazugegeben. Also das Kimchi-Machen selbst ist eigentlich dieses Weltkulturerbe, gar nicht das Kimchi selbst. Und das darf man bitte nicht verwechseln.
Mm, das ist voll schön, ja. Ja, ja. Das ist eigentlich eine Kultur, die durch Kimchi weitergegeben wird, ja. Mm, voll schön, ja. Du hast dir mal gesagt, dass du gerne bei so einer echten koreanischen Harmonie Kimchi machen möchtest.
Oh Gott, ja,
möchtest,
ich will das
gell?
Unbedingt mal machen. Ja.
Und was ist es, was dich da so reizt?
Das gemeinsam machen.
Mm,
ja. Vielleicht Tipps und Tricks mitkriegen, wie sie es zum Beispiel macht.
Ja.
So ein Rezept mitzukriegen und dann einfach da am Boden sitzen und das einreiben und ein cooles Endergebnis zu haben.
Ja, ja, voll. Ich glaube schon, dass das schon was hat, ja.
Und das war mir noch so wichtig, dass wir das auf alle Fälle sagen,
ja,
dass das eben nicht das Kimchi, sondern das Machen des Kimchis.
Ich glaube, das war jetzt sehr wichtig, dass du das gesagt hast. Ja, ja. War mir jetzt nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen.
Wir haben jetzt noch eben drüber geredet, was Kimchi ist und wie Kimchi schmeckt. Haben wir da eigentlich schon drüber geredet, wie Kimchi schmeckt? Wie würdest du es betiteln?
Mm.
Wie schmeckt Kimchi?
Kimchi schmeckt für mich salzig, säuerlich und scharf. Und sehr irgendwie shione, wir sagen immer shione, das ist so erfrischend einfach. Ich habe das Gefühl, wenn ich Kimchi esse, dass sich mein Darm reinigt, wirklich.
Okay.
So fühlt sich für mich an und für dich?
Eher auch so auf dem Level hin, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man Kimchi mit dem Geschmacksrichtung Umami vergleicht.
Stimmt.
Also dass man sagt, die Geschmacksrichtung Umami ist eigentlich typisch für Kimchi.
Mhm, ja. Ja.
Weißt du, wie Umami schmeckt? Das ist eben das, was so schwierig ist.
Du bist ja deutlich schwierige Frage. Warte mal. Wie schmeckt Umami? Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge welche Geschmacksrichtung, muss ich sagen.
Mhm. Also man sagt, Umami ist nicht süß, es ist nicht salzig, es ist nicht sauer und es ist nicht bitter.
Was ist es dann?
Aber was ist es dann? Ich habe es spannend gefunden, was ich gefunden habe. Es ist tief, es ist rund, es ist vollmundig und es ist angenehm langhaltend. Das heißt, es ist ein Gefühl von, es schmeckt richtig, es schmeckt voll und es schmeckt intensiv.
Boah.
Das ist Umami.
Org. So eine Erklärung habe ich noch nie gehört von Umami.
Org, oder?
Normalerweise erklären sie doch Umami irgendwie so, dass du alle Geschmäcker gleichzeitig hast und die Leute, die es dann genau richtig wissen, sagen dann sogar, in welcher Reihenfolge du, aber so habe ich es noch nie gehört.
Aber ich fühle eher dieses, es schmeckt gut und es schmeckt, das was mir gut gefallen ist, es schmeckt richtig. Das finde ich total spannend.
Ja. Ich finde, es schmeckt tief und vollmundig, hat mich mehr angesprochen, Michael Kimchi, weil ich finde, das Kimchi hat so einen tiefen Geschmack und ich glaube, das sind so die Fischsoße oder so, die Meeresfrüchte, die da drinnen sind. Und was ich auch mag, ist, weil bei manchen eben Obst drinnen ist, schmeckt es dann wieder so, ich weiß nicht, rund oder vollmundig, ja.
Ja, genau so ist es. Und warum, es ist auch die Frage dann gestellt worden, warum mögen wir dieses Umami so gern? Warum ist das einfach das, was uns gut tut? Es ist einfach, witzigerweise, der Körper ist ein Wahnsinn, wie unser Körper funktioniert. Der Körper erkennt nämlich, dass Umami Hinweis auf Eiweiß ist, also dass man da so Eiweiß hat, eben das mit Milch, dass gute Nährstoffe drinnen sind. Und dass es ein gutes und sättigendes Essen ist. Und dann gibt es so ein schönes Bild. Wenn süß ein Lächeln ist und wenn sauer ein Zwinkern ist, dann ist Umami eine warme Umarmung.
Oh mein Gott. Wow. Das ist schön, oder? Richtig schön erklärt, ja.
Schön, oder?
Ja, ja, das stimmt, ja. Wow. Boah, das klingt jetzt arg poetisch. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie Kimchi so schön erklärt bekommen cool, wie von oder? Dir. Hm. Das ist total berechtigt, dass du regelmäßig in Korea sein wirst.
Nein, also es ist, Kimchi ist schon was sehr Geniales.
Ja, ist es. Ja. Du, wenn man es genau nimmt, ist es echt, ja. Und ich möchte euch auch noch sagen, Entschuldigung, dass ich das Thema wechsle. Es gibt beim Spar Kimchi, das ist kein Kimchi, das schmeckt einfach nur nach Essig. Mhm. Das ist kein echtes Kimchi, Leute, nicht böse gemeint. Es gibt heute in vielen Geschäften Kimchi, aber nicht überall habt ihr echtes Kimchi. Das ist jetzt auch ein reines Marketing-Ding, ja. Also passt auf, wo ihr euer Geld ausgibt.
Und ich sage euch jetzt noch was, wie wir letztes Mal nämlich zusammengesessen sind und gesagt haben, wir machen das Thema Kimchi. Wir haben überlegt, ob wir nicht uns treffen wollen und gemeinsam Kimchi zu machen. Also nicht nur die Sarah und ich, sondern mit euch. Mhm. Ja. Wir haben jetzt schon so ein bisschen geschaut, ob wir Küchen finden, weil wenn wir ein bisschen mehr Leute sind, brauchen wir eine Küche. Wir sind noch nicht so richtig findig geworden. Aber es steht eigentlich auf unserem Plan, dass wir mit euch gemeinsam Kimchi machen wollen. Mhm. Ja. Also, dass wir eine Küche finden, wo ihr kommen könnt. Wir würden schon am Anfang den Kinderkohl natürlich einlegen, damit der schon mal ist. Und dann, dass wir dann gemeinsam loslegen können. Mm. Und jeder hat dann ein Glas mit oder seinen kleinen Behälter mit und nimmt sich seinen Kimchi mit. Ja. Und dass wir ein gemeinsames Kimchang machen.
Ja, urgern. Ich glaube, das ist auch was sehr, sehr Gemeinschaftliches. Ja, das heißt, wir schauen einfach, dass wir mal eine ordentliche Küche finden. Mhm. Vielleicht habt ihr vielleicht Tipps, wo man sich so eine tolle Küche mieten kann. Und dann werden wir einfach schauen, wie das Interesse ist. Und dann werden wir uns ordentlich erkundigen, was echtes Kimchi-Rezept ist. Mhm. Ja, ja.
Und wenn, dann machen wir von deiner Mama schon. Das Kimchi.
Ja, total. Ja. Total gerne. Also ich freue mich schon drauf, ja. Mhm. Ja, ich werde ein bisschen mehr machen.
Wir werden alle ein bisschen mehr machen.
Ich lange damit auskomme.
Ja. Aber ich finde es einfach so schön, gerade in der ganzen Recherche, die ich gemacht habe, punkto Kimchi, ist, dass der Koreaner und die Koreanerin sich einfach total mit dem identifiziert, weil es einfach für sich so was Wichtiges und Besonderes ist, weil sie auch sagen, wenn man Generationen nach hinten rennt, es hat uns unser Leben gerettet, wenn es kein Essen gegeben hat. Es hat uns über die Winter durchgeholfen, dass wir Kimchi hatten. Und da rede ich eben jetzt nicht nur von den Kinderkohl-Kimchi, sondern über aber eben, was ich heute gelernt habe, dieses eingelegte Gemüse.
Ja, das stimmt aber wirklich, weil es hat ja wirklich angefangen mit der Hungersnot. Ja. Das ist total so.
Also ja.
Das ist einfach Kultur. Mhm. Kimchi ist Kultur. Ja. Das ist einfach sehr viel Geschichte.
Ja. Und es hat ja nicht nur dann mit diesen, es hört ja dann eben nicht nur bei Kimchi auf, weil ich hätte jetzt auch noch so ein bisschen was über den Topf. Ja. Der hat auch seine Geschichte. Ich meine, da rede ich jetzt nicht mehr drüber, weil wir eh schon so viel reden. Aber selbst der Topf hat sein, wie er hergestellt wird und der hat seine Geschichte, wie er weiterentwickelt worden ist und dass jetzt sogar Menschen ihre Geschenke in einen Ongi-Topf geben und das dann weiterschenken. Also diese Dinge. Also und ich finde den Topf so schön.
Ja, ich finde ihn auch schön. Ja, total.
Ich finde ihn so toll.
Ich glaube, ich weiß, dass ich dafür ein bisschen zu faul bin, aber ich glaube, wenn ich die Muse und die Zeit hätte, würde ich das sogar mal im Garten versuchen, so einen Topf reinzugeben.
Das wäre gut. Eigentlich müssten wir das auch mal als Projekt
wir
machen,
das
oder?
Bei uns machen, ja. Dann sage ich dem Leo, soll mir einen Bagger hin.
Sollte ein Erdloch Loch ausheben.
Ja. Das ist kein Problem. Aber woher kriegst du so einen riesen Topf in Österreich? Die sind ja nicht klein.
Da gehen wir töpfern. Wir gehen töpfern und machen einen.
Ja, das wird teuer werden. Ja, alles Schritt für Schritt.
Also Kimchi.
Spannend, ja, das kann schon was, ja. Das stimmt. Ja, urspannend das Thema. Also ich habe viel gelernt auch von deinen Recherchen.
Ich auch von deinen, danke.
Muss ich echt sagen. Und jetzt müssen wir das Thema wechseln, weil sonst kriege ich Hunger.
Ja, sonst.
Ich spüre jetzt wirklich keinen Witz, wie mir das Wasser im Mund zusammenläuft.
Nein, ich merke so richtig, so wie mein Magen die ganze Zeit knurrt.
Ich auch, deshalb müssen wir jetzt das Thema wechseln.
Ja.
Balli.
Schnell, schnell.
Ja, genau.
Gut. Ja, das war's dann. Er knurrt schon wieder. Ja, das war's dann schon heute.
Ja.
Schön war's wieder. Danke für die Energie, die du mir gibst, Sarah. Mm. Das war wirklich sehr schön. Vielen Dank.
Ja, danke auch für die gemeinsame Zeit, dass du das mit mir machst.
Und dann hören wir uns das nächste Mal, meine Lieben.
Nee, kommt habemann, naja, jodobunkongangaseja. Passt auf euch auf.
Und ich sag noch was. Und wir sind immer noch 3 Leute entfernt von 500.
Oh.
Wir waren auf 497, dann sind wir wieder runter auf 495 und jetzt sind wir wieder 497.
Okay.
Und eine ganz liebe Followerin hat uns geschrieben, und sorry, wenn ich jetzt den Namen vergessen habe, sie sagt, ich bin Nummer 497. Und ich sage, so, yes, oh, und ich bin so stolz drauf, dass du die Nummer 497 bist.
Oh, danke schön. Ja. Auch extra, dass du uns dann geschrieben hast, wir schaffen das mit drei Leuten, die 500.
Richtig, ja, irgendwie ja. schaffen wir es noch.
Vielen Dank, echt, ja. Das ist so schön. Das ist wie eine Kindergeburt. Drei Minuten noch, dann haben wir es geschafft.
ja. Nee. Ja. Oh, gut, okay. Dann hören wir uns das nächste Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss.
Baba.
Ciao.